Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend zusammen. Wie ihr mit Sicherheit festgestellt habt, nehmen wir ein bisschen später auf als gewohnt. Dafür versprechen wir euch aber eine pickepackevolle Folge mit jeder Menge Ereignisse, unter anderem der Bundesliga-Spieltag Nummer 27, der Champions League und unter anderem auch noch dem Klassiko aus Spanien. Mit dabei sind heute wieder aus Meerbusch Fabi, guten Abend.
Guten Abend.
Und moin moin Sören nach Oldenburg.
Ja, moin aus Oldenburg.
Ja Jungs, heute ist Donnerstag, sind schon einige Tage ins Land gezogen, sind schon einige Spiele gespielt worden. Wir können ja mal versuchen, das einigermaßen chronologisch irgendwie durchzuboxen. Und die letzte Woche begann ja am Dienstag mit der Champions League. Fabi und
so weit zurück. Wir müssen ja einschränken. Das Gute an der Sache heute ist ja, Sören ist Bochum-Fan und die Bochumer trinken ihr Bier ja nicht. Die schmeißen es ja lieber von der Tribüne. Von daher dürfte er auf jeden Fall keine Wissenslücken haben.
Richtig.
Und Tobi, ich bin begeistert, wer 10 Tage hat für dieses Intro. Sören, wir sollten einmal eine kleine Runde Applaus.
Applaus.
Danke. Danke, da ihr mir ja immer den Vorzug lasst und ich immer improvisieren muss, war das heute, naja, in der Schule hätte man gesagt, 3- einigermaßen ging so.
Naja, man muss ja sagen, Tobi bewirbt sich ja immer auch intensiv in unserer Gruppe um das Intro und ich kann's, das ist sozusagen immer die Spannung bis zum Moment der Aufzeichnung, was dann letztendlich rauskommt. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert.
Ja, ja. Ihr gehört auch zu den Leuten, die bei Reden und bei Weihnachtsfeiern und sowas immer den anderen den Vortritt gelassen haben und nie irgendwie sprechen wolltet. Ich merke das schon.
Ja, und dann hintenrum lästern.
Richtig, das sind immer die Besten. Aber das kennen wir ja. Von daher, komm Fabi, wo wir gerade bei Lästern sind, fangen wir direkt mal an. Lass uns doch mal über Manchester United sprechen, die ihr Heimspiel zu Hause in der Champions League gegen Atletico und Diego Simeone 1-0 verloren haben und somit aus der Champions League ausgeschieden sind.
Ja, zuallererst möchte ich sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hört euch nochmal die Folge von letzter Woche an. Ausnahmsweise, meine Tipps waren nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Und was soll man wirklich großartig zu dem Spiel sagen? Also es war, glaube ich, ein Stück weit so, wie man es erwarten konnte. Meines Erachtens zumindest, Atletico hat Atletico-Fußball gespielt, würde ich sagen. Ein bisschen schmutzig, ein bisschen dreckig, richtig eklig für den Gegner. Und am Ende ist es eigentlich auch der Grund, warum ich so gern Atletico Madrid schaue, weil es dann einfach immer auf die Art und Weise wirklich zu viel reichen kann, oder?
Ja, was soll man dazu sagen? Also ich war an diesem Abend kurz davor, die Fernbedienung in den Fernseher zu schmeißen, denn ich weiß nicht, der südländische Fußball hat bei mir da so ein bisschen an Liebe verloren, denn das war ein Auftritt. Ich muss sagen, hier sprechen wir immer ungeschönt, deshalb kann ich sagen, ich habe fast gekotzt, weil das einfach eine Art und Weise ist, Fußball zu spielen, die ich überhaupt nicht gut finde. Wenn ich sehe, was da für Spieler im Kader stehen, Joao Felix, einer der größten Talente überhaupt, die es gibt im Fußball, und der schießt, da war eine Szene symptomatisch, hat den Ball an der Mittellinie und der schießt den Ball einfach weg. Hauptsache, der Ball ist weg, der Ball ist nicht in der Nähe des Atletico-Tores. Das war ein Spiel grausam anzusehen für jemanden, der eigentlich Fußball liebt. Ich weiß nicht, Fabi, warum du den Fußball von Atletico gut findest, denn ich glaube, das ist eine Mannschaft, über die du in den nächsten Jahren eben aufgrund dieses Spielsystems eigentlich überhaupt nicht redest, weil wenn man zurückdenkt, sei es Ajax in der Vergangenheit, Barcelona, selbst Bayern unter Guardiola, das sind Mannschaften, die Fußball gespielt haben, über die sprichst du noch heute, und die Art und Weise, wie Atletico in dem Spiel aufgetreten ist, hat mir überhaupt nicht gefallen. Klar, man kann jetzt, das ist das, was unterm Strich steht, sie sind weiter, sie haben gewonnen. Aber das ist eine Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, die ich überhaupt nicht gut finde. Und ich hoffe einfach, dass die Reise dann auch irgendwann vorbei ist, weil das ist überhaupt keine Werbung für den Fußball. Und ich fand es dann auch, weil United hat viel investiert, dann auch wirklich schade. Sie haben versucht, Fußball zu spielen, aber ja, das war ein Auftritt von Atletico, wirklich grausam.
Tobi, was hat Sören mit Atletico mit Madrid gemeinsam?
Helf mir auf die Sprünge.
So emotional, wie Sören jetzt war, ich liebe es. Genauso emotional hat Atletico Madrid verteidigt. Ja, also wie gesagt, ich glaube, Thomas Müller hat es auch mal irgendwann vorletzte Champions League-Saison gesagt, wir spielen gegen die größten Rabauken im europäischen Fußball. Ja, also wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Atletico Madrid in dem Sinne, aber ich finde es schon durchaus bewundernswert, wie man im modernen Fußball auch gegen absolute Top-Mannschaften verteidigen kann. Und ja, man kann Atletico viel nehmen in Hinsicht auf fußballerischen Ansatz. Trotz alledem, was man sagen muss, dass es, glaube ich, kaum eine zweite Mannschaft gibt, die in der Art und Weise verteidigen kann, dass es nicht schön ist zum Anschauen, vor allem für neutrale Fußballfans. Aber es ist schon außergewöhnlich, wie kompakt man auch verteidigen kann.
So, und jetzt direkt mal vorweg, Fabi. Ich möchte jetzt haben wir 6 Minuten aufgenommen, auch dir heute sofort zustimmen. Ich bin nicht mit Sören einer Meinung. Also ich bin auch großer Fan von dieser Art Fußball. Du brauchst natürlich die Spieler dafür in der Mannschaft. Diego Simeone schafft es, immer wieder neue Spieler einzubauen, die mit seiner Taktik zu begeistern, die wirklich für ihn arbeiten, rennen, kämpfen und alles. Und eigentlich finde ich umso trauriger, dass Man United ist eigentlich in der zweiten Halbzeit so gut, ich glaube, eine Chance war von Jadon Sancho, ein Volley war es, glaube ich, es nicht geschafft hat, wirklich gefährlich vor das Atletico-Tor zu kommen.
Aber sie konnten doch auch nicht. Ich habe eine interessante Statistik nach dem Spiel gelesen. Ich weiß nicht, in den letzten 70 oder ich meine es oder in der letzten Viertelstunde war der Ball effektiv nur 5 Minuten im Spiel. Ja, weil die Hälfte der Mannschaft von Atletico auf dem Platz lag, theatralisch rumgemeckert hat. Also es blieb ihnen ja gar nichts mehr anderes übrig, als sich davon irgendwie auch ein bisschen provozieren zu lassen. Also ich kann es nicht verstehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, Tobi, du warst Defensivspezialist und hast gerne so gespielt, ja, aber wenn ich in dem Kader, ich habe Joao Felix genannt, ich habe Griezmann genannt, du kannst mir doch nicht sagen, das sind Offensivspieler, die top sind einfach. Du kannst mir doch nicht sagen, dass die geil darauf sind, 90 Minuten defensiv zu stehen. Also das tut mir leid.
Fabi, aber ich meine, Anton Griezmann ist ja vor, ich glaube, 4 Jahren war es, glaube ich, ja nach Barca gewechselt. Und wenn man dann freiwillig nach Atletico zurückkommt und man weiß, welche Art Fußball man da wieder arbeiten muss, also muss er zumindest ja einen Gefallen daran gefunden haben, oder?
Naja, ich glaube halt einfach, das sind diese einzelnen Mosaiksteinchen, die dann einfach auch ja zusammenpassen müssen, wenn du mit der Art und Weise Fußball spielst und zugleich auch noch in der Regel erfolgreich sein willst, dann brauchst du, wenn du diese Nadelstiche vor allem in der Offensive setzt, dann eben auch solche Individualisten in der Form oder in der Qualität. Und natürlich wusste er, worauf er sich einlässt. Und von daher, glaube ich, kann man auch über Griezmann sagen, was man will. Aber ich glaube, es gab keinen Ort, an den er besser hingepasst hat als Atletico.
Gut, internationaler Fußball, können wir vielleicht zum Ende der Sendung nochmal drauf zurückgreifen. Sören, dass du momentan schlecht Laune hast, kann ich eigentlich auch nachvollziehen. Am Dienstag war ja noch ein weiteres Spiel, wo Fabi ja den Ausgang mehr oder weniger schon vorhergesagt hatte, richtig?
Yes. Ja, also das war ja im Prinzip genau dasselbe. Ja, eine südländische Mannschaft macht das, was anscheinend Südländer überragend können. Ja, Schauspielerei, Theatralik, Zeitschinden ohne Ende. Alles andere als Fußball spielen. Also, wie man mit so viel Glück 1-0 in Amsterdam gewinnen kann, das ist für mich unerklärlich, wirklich. Ajax war, ja, spielbestimmend, Chancen klappt. Wenn du die Chancen nicht nützt, sind wir uns einig, das steht unterm Strich. Diese Mannschaften sind halt weitergekommen. Aber der Aufwand wurde von Ajax nicht belohnt. Benfica, ja, nochmal. So viel Glück kannst du eigentlich gar nicht haben und auch die Art und Weise, ähnlich wie bei Atletico, stoßt mich einfach komplett ab. Und ich muss nochmal, also der südländische Fußball war schon ohnehin unten durch, aber ist jetzt nochmal ein Level mehr unten durch bei mir. Also das ist Katastrophe, wirklich. Also für jemanden, ihr seht das ein bisschen anders, aber der Fußball, ja, sehen will, wo auch Fußball gespielt wird, Ja, wirklich grausam einfach.
Fabi, so viel Emotionen habe ich in 26 Folgen zuvor von Sören, glaube ich, zusammen nicht irgendwie gehört.
Ja, wobei, wenn man sachlich an die Sache herangeht, glaube ich, war schon so, dass er letztendlich das Ergebnis tatsächlich auch ja, sehr glücklich oder überraschend war. Was man Benfica lassen muss, ich glaube, zweite Halbzeit waren sie dann auch ein bisschen stabiler gestanden. Also vor allem in der Defensive. Ja, und dann war es letztendlich der Lucky Punch von Darwin. War es, glaube ich, oder? N80. rum, kann das sein, ungefähr?
77.
Ja, Darwin, 77.
Ja. Ja. Der Lucky Punch, und am Ende des Tages kann man die Schuld eigentlich nur bei Ajax selbst suchen, weil sie eben auch ihren Möglichkeiten, ja, viel zu wenig, wollte ich eben sagen, aber eigentlich de facto nichts gemacht haben. Und dann ist es ärgerlich, dass du ja im Achtelfinale ausscheidest. Ich glaube, Ajax hätte es ziemlich gut zu Gesicht gestanden, auch mal ein Viertelfinale in der Champions League zu spielen. Von daher aus Ajax-Sicht ganz, ganz bitterer Abend in der Johan Cruyff Arena. Wir waren schon mal dort, wissen, was da für eine Atmosphäre ist. Ich glaube, in so einem Champions-League-Viertelfinale wäre auch nochmal ein richtig heißer Tanz gewesen. Aber ja, letztendlich an dem eigenen Unvermögen gescheitert.
Ja, umso ärgerlicher war natürlich, dass der Freischuss, der zum Tor geführt hat, auch ein bisschen strittig war. Und die Emotionen haben ja zum Schluss ziemlich hochgekocht. Das hat man den Zuschauern ja auch in der einen oder anderen Szene dann auch ja, im Gesicht ansehen können. Und ja, vielleicht dann im nächsten Jahr. Da tut sich ja eventuell auch was. Ten Hag, habe ich heute gelesen, ist Trainerkandidat jetzt irgendwie, wird gehandelt. Der ein oder andere Spieler wird hier und da schon ins Gespräch gebracht. Aber gut, dann am Mittwoch gab es aber was zu feiern. Eine der Mannschaften, für die du sympathisierst, ist weitergekommen.
Auch noch?
Ja, die beiden hat er ja. Die beiden hat er ja vorhergesagt, ne? Ajax und Chelsea.
Richtig, ja. Ja, also der, ich glaube, im Hinspiel, klar, war es ja, im Prinzip hat sich ja schon angedeutet, dass Chelsea eine sehr, sehr gute Ausgangslage hat. Und ich glaube, dass das Ergebnis dann noch das 2:1 in Lille, ja, war schon erwartungsgemäß, fand ich. Klar, Lille hat versucht dagegen zu halten, gerade zu Hause. Aber ich glaube, im Endeffekt war es ein abgezockter Sieg für Chelsea, und von daher war nicht so theatralisch wie der Tag davor. Aber von daher, glaube ich, Chelsea souverän in die nächste Runde gekommen, trotz der ganzen Turbulenzen, die ja im Moment so um den Verein kreisen.
Genau. Ja, und dann, Fabi, gab es noch eine Mannschaft, die letzten Jahre eigentlich immer, ja, auch durch Minimalistenfußball immer ziemlich weit gekommen ist in der Champions League, aber jetzt zu Hause krachend gescheitert ist.
Ja, Juve. Ja, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten es am Ende der letzten Folge, Sören und ich haben das ja beide auch ein Stück weit den Eindruck gehabt, dass beim Hinspiel ja sich zwei Mannschaften gegenüberstanden, wo man mit Überraschung feststellen musste, dass Juve eben nicht in dem Fall der Goliath war und Villarreal der David in dem Sinne, sondern dass es nach der frühen Führung im Hinspiel auch so war, dass Villarreal über weite Strecken des Spiels eigentlich spielbestimmend war. Man hatte dann eben ja beim Rückspiel das ganz böse Erwachen. Ich weiß nicht, woran es lag bei Juve, ob man das vielleicht auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, ein Heimspiel oder das Rückspiel zu Hause. Ja, und mir war das auch in dem Spiel viel zu wenig von Juventus, von der Klasse, die man sich eigentlich von dem Team verspricht. Und letztendlich ja, wurden sie eiskalt erwischt. Und ich meine, spätestens nach dem 2:0 war der Stecker gezogen. Dass es dann 3:0 ist, ist dann vielleicht auch nochmal ein Tor zu viel vom Ergebnis. Aber ich würde sagen, Villarreal ist nicht unverdient weitergekommen.
Nee. 13:0, wie du schon sagtest, natürlich extrem hoch. Zum Schluss Juve alles nochmal reingeschmissen, unter anderem Dybala und Moiskin noch reingeworfen. Aber auch da, ähnlich wie bei Man U, nach vorne hin einfach viel zu harmlos, keine Durchschlagskraft. Und ja, Villarreal hat das ziemlich gut verteidigt. Und ja, Villarreal war ja auch so eine Mannschaft, beziehungsweise ein Thema in unserer WhatsApp-Gruppe. die für reichlich Zündstoff gesorgt hat, Fabi. Da können wir nämlich jetzt direkt mal vorgreifen auf die Auslosung. Villarreal trifft auf den FC Bayern München.
Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Versuch war von Sören, mich zu provozieren.
Oder was geklappt hat?
Oder ob das ernst gemeint war. Letztendlich ging es im Grunde genommen ging's um die Auslosung. Und Sören meint nach wie vor wahrscheinlich, denke ich, weil er hat sogar bei Instagram eine Umfrage gestartet, wer denn weiterkommt in dem Duell. Und ja, da muss ich ganz klar sagen, ja, Villarreal ist absolut nicht zu unterschätzen, den Fehler darf man nicht machen, aber den Tabellensiebten der Primera Division als Bayern München, den musst du ausschalten im Champions League Viertelfinale. Ich glaube auch, wenn man die individuelle Qualität der beiden Mannschaften miteinander vergleicht, dann gibt es keine zwei Meinungen. Klar, es kann gefährlich sein, wenn man sie unterschätzt, aber für mich gibt es da eigentlich nur eine Mannschaft, die weiterkommen muss, und das ist der FC Bayern.
Ja, ich denke mal, wenn die Bayern das erste Spiel auch ein bisschen konzentrierter angehen und nicht so wie jetzt gegen Salzburg. Thomas Müller hat das ja so ein bisschen mit den Playoffs in der NBA verglichen, ne? Dass man erst so nach dem ersten Spiel weiß, wie es denn so sich entwickeln wird. Ja, braucht man nicht, die Favoritenrolle ist beim FC Bayern. Bei den drei anderen Spielen können wir ja mal kurz mal auch noch durchgehen, Fabi. Mhm. Benfica gegen Liverpool.
Ja, ich vielleicht einfach nochmal ein Kommentar zu der Auslosung an sich. Es waren mehr Kracherpartien, glaube ich, möglich in anderen Konstellationen, als sie letztendlich gezogen worden sind, oder?
Also ich für mich hätte gerne mal Chelsea-Bayern gesehen.
Das hatten wir ja vor 2020 war das, oder? Naja, ist ja egal, aber ich hätte beispielsweise so ein Man City Real oder was auch richtig interessant gewesen wäre, hätte ich wirklich innerlich, habe ich wirklich drauf gehofft, war Bayern Real beispielsweise, das wäre auch ein richtig cooles Viertelfinale gewesen. Gut, letztendlich muss man so nehmen, wie es kommt. Benfica gegen Liverpool, ja, ich denke, die Rollen sind klar verteilt. Ich glaube, dass Liverpool ja ähnlich hier wie die Bayern auch in dem Duell die klaren Favoriten sind und da auch kurzen Prozess machen werden.
Denke ich auch. Liverpool und Bayern beide auch mit dem Rückspiel zu Hause. Sören, die anderen beiden Begegnungen, hast du da? Ich denke mal.
Ja, die sind offen. Ich glaube, die sind offen. Gerade City gegen Atletico. Und da wird es dann auch für City darauf ankommen, sich eben nicht davon zu provozieren zu lassen von dem Spielstil. Aber ich glaube, Pep kennt Atletico natürlich sehr gut. Und City ja hat auch die Geduld, mit ihrem Ballbesitz Fußball da Lösungen zu finden. Also von daher glaube ich schon, dass City der Favorit ist und Chelsea Real. Ja, klar, Real hatte den Klassiko verloren, aber das ist Champions League ist anders. Chelsea, ich glaube, du hast es ja sehr, sehr gut beschrieben. Also eben darum, das Theater im Moment bei Chelsea kann natürlich jetzt auch nochmal so ein extra Boost sein für die Motivation, einfach nochmal so die Motivation daraus zu ziehen, was Großes zu schaffen. Und von daher, das ist wirklich ein 50-50-Spiel.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehme und vielleicht Chelsea als Champions League-Sieger tippen werde. Bitte?
Warum?
Ich habe einfach so vom Gefühl her, ich habe das ja schon in unserer Gruppe geschrieben, so vom Gefühl her, wenn du als Mannschaft weißt, es geht zu Ende oder du weißt nicht, was im nächsten Jahr auf dich zukommt, neue Besitzer, Verträge laufen aus oder werden nicht weiter ausverhandelt. Der ein oder andere Spieler wird abhauen, dass das so alle nochmal zusammenschweißt und sagt, so jetzt so eine Hauruck-Aktion, so eine Stimmung entfacht. Im FA Cup sind sie auch im Halbfinale. Da können sie auch die Saison noch einen Titel gewinnen. Okay, die Meisterschaft ist abgefahren. Da sind sie zu weit hinten dran. Aber ja, warum nicht?
Aber eigentlich ist es ja bei Gladbach auch ähnlich. Und die spielen gegen den Abstieg, oder?
Oh, boah, das ist jetzt ein Vergleich, Fabi. Da möchte ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Da können wir dann gleich nochmal drauf zugehen. Fabi, eine Mannschaft. Mach mal noch kurz den Donnerstag. Einmal nur ganz kurz. Leverkusen, alle Jahre wieder. Chance gehabt zum Weiterkommen?
Ja, ich habe es nach dem Hinspiel schon gesagt, das ärgert mich wirklich wahnsinnig, weil Leverkusen durchaus eine Mannschaft ist, die eine Mannschaft wie Atalanta Bergamo ausschalten, ja, vielleicht sage ich es jetzt einfach mal, sollte. Ausschalten muss, genau, im sollte, im auch in der Art und Weise, weil ich Leverkusen jetzt die letzten Wochen immer mal wieder auch als Top-Mannschaft in der Bundesliga bezeichnet habe, trotz den Schwankungen, dass ich den ganz, ganz großen Wunsch habe, auch mal ein Europa-League-Halbfinale, Finale mit deutscher Beteiligung zu sehen, war für mich eigentlich auch Leverkusen nach dem peinlichen Ausscheiden von Dortmund eigentlich auch so die Mannschaft, wo ich wirklich ein Auge drauf geworfen habe. Ja, und dann fliegen wir aus deutscher Sicht letztendlich gegen Atalanta Bergamo raus und das darf eigentlich nicht sein. Das tut auch richtig weh für den deutschen Fußball, finde ich.
Ja, die Leverkusen hatten ja wirklich gerade Diaby die eine oder andere Chance, das Spiel auch zumindest erstmal dann wieder auf Ausgleich zu stellen. Aber zum Schluss fangen sich dann halt gegen eine extrem starke, konterstarke Atalanta dann das 0-1. Und ja, das war es dann für Leverkusen. Und eine andere Mannschaft, Sören, die uns dann am Abend richtig begeistert hat mit Fußballspektakel und die wirklich jeden Europapokalauftritt wie ein Champions-League-Spiel feiern und angehen, war die Frankfurter Eintracht.
Ja, also so kennt man die Eintracht, wenn es europäisches Spiel ist. Wahnsinnig. Du kriegst das 1-0 oder 0-1 in der 90. dann Verlängerung kurz vor dem Elfmeterschießen, dann das 1-1, was das Weiterkommen ermöglicht. Also das war ja wieder mal ein großer Eintracht-Abend. Und ich glaube, da kann man sich jetzt richtig auf das Viertelfinale freuen. Also die Eintracht-Fans in Barcelona, ich glaube, das kann man sich durchaus ansehen.
Ja, haben sie quasi als Belohnung fürs Weiterkommen Barca bekommen. Und das Rückspiel findet in Barca statt, das Hinspiel findet zuerst in Frankfurt statt. Und die andere deutsche Mannschaft, die noch übergeblieben ist mit RB Leipzig, die ja ohne ein Spiel spielen zu müssen, weitergekommen sind, empfängt dann zuerst zu Hause Atalanta Bergamo. Und da denke ich, sollte es auch ziemlich guten Offensivfußball von beiden Seiten geben. Vor allem, wenn bei Atalanta der ein oder andere Verletzte jetzt langsam wiederkommt. Da war ja die komplette Offensivabteilung mehr oder weniger raus die letzten Wochen. Also da können wir uns auf jeden Fall auf schöne, attraktive und vor allem stimmungsvolle Europapokalabende freuen. Ja, das wäre international soweit erstmal gewesen. Und ja, so am Freitagabend dann begann der Bundesligaspieltag mit, ich war beim Eishockey, ich habe es nur über den Ticker verfolgt, mit nicht so guten Nachrichten beim VfL Bochum.
Ja, also vielleicht sportlich zu Beginn. VfL hat eine sehr gute erste Halbzeit gegen Mönchengladbach gespielt, war ja auch so ein Spiel, wo man sagen konnte, dass man sich darauf freuen konnte. Eigentlich Flutlicht an der Castroper Straße, freitagsabends, also eigentlich alles geschaffen, endlich wieder eine halbwegs volle Hütte, 25.000 waren zugelassen, die waren auch da. Ein Idiot war auch dabei, um das schon mal vorwegzunehmen. Das war zumindest in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel vom VfL. Und dann kriegst du 10 Minuten nach dem Wiederanpfiff das 0-1. Innerhalb, glaube ich, von 7 Minuten, dann liegst du 2-0 zurück. Da war dann schon so ein bisschen zu sehen, dass der VfL sich Fehler leistet, die er schon in den letzten Spielen geleistet hat. Ja, und dann, wie aus dem Nichts ging plötzlich der Schiedsrichterassistent zu Boden. Ich wusste auch erst nicht, was war denn jetzt passiert. Und dann hat man es eindeutig gesehen. Er wurde vom Bierbecher getroffen und daraufhin wurde das Spiel abgebrochen, zu Recht natürlich. Also als Bochum-Fan, muss man sagen, hat man sich da richtig geschämt. Heute kam ja auch raus, wie gesagt, wir zeichnen ja am Donnerstagabend auf, kam ja dann auch raus, dass das Spiel für Gladbach gewertet wurde, zu Recht. Also da braucht man sich, glaube ich, gar nicht unterhalten. Das war peinlich für den Verein. Wirklich auch ein Image-Schaden, würde ich schon sagen, weil der VfL hat in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, eine sehr, sehr gute Erfolgsgeschichte geschrieben. Überragende Bundesliga-Saison bisher. Und dann so eine Aktion ist, schadet schon dem Image. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich Konsequenzen haben wird, ja auch. Das ist ja auch schon bekannt, aber die Art und Weise, wie der VfL das dann anschließend kommuniziert hat, war sehr, sehr gut. Haben sich da ja auch direkt ja, jeder hat sich entschuldigt beim Schiedsrichterassistenten, also von daher war der Umgang damit sehr, sehr gut. Kann man sich nochmal nur für entschuldigen, auch als Bochum-Mitglied. Du hast immer da irgendwie einen Idioten dabei, der das alles kaputt macht. Aber da ist ja auch jetzt schon relativ weit, dass dieser Schuldige gefunden wurde und dann natürlich auch eine gerechte Strafe bekommen wird.
Ich meine, die Ecke, wo der Becher herflog, ist ja, sag ich jetzt mal, wir waren ja auch das eine oder andere Mal da, eine relativ bekannte Ecke, ne? Ist ja nicht das erste Mal da passiert. Aber Fabi, ich meine, wir haben ja auch schon den England-Trip gemacht und wir mussten unser Bier grundsätzlich immer noch vor den Tribünen trinken, ne?
Ja, ganz genau. In England ist Bier oder auch sonstige Getränke auf den Tribünen nicht erlaubt. Vielleicht einfach nochmal kurz auf Sören zurück. Ja, gebt ihr recht, aber nur zum Teil, weil was mich dann im Nachgang schon massiv gestört hat, war, dass der VfL letztendlich auf eine Spielwiederholung gepocht hat. Das fand ich dann sehr unglücklich, weil du dir ja dadurch eigentlich auch nochmal ein paar Sympathien abspringen werden, glaube ich, weil letztendlich der Sachverhalt war klar. Es darf nicht passieren. Du musst die Verantwortung als Verein tragen. Dass das wehtut, vor allem auch mit den Konsequenzen, die dann jetzt noch auf den VfL zukommen, im Nachgang mit Strafen und allem Möglichen. Aber ich fand den Einspruch oder beziehungsweise die Aussage, dass man gerne eine Spielwiederholung hätte, die fand ich dann schon extrem unglücklich und die ist auch meines Erachtens nicht VfL Bochum-like. Auch wenn du mir vielleicht jetzt da widersprichst.
Ja, also das war, das war auch meine erste Intuition bzw. Intention, dass das, warum, also das macht es eher schlimmer. Du hast recht, aber auf der anderen Seite, und das war jetzt auch ein sachliches Argument wohl, auch aus vielen Teilen der Szene, wo Fanszene, dass der Anwalt im Prinzip nur das gemacht hat, was er machen musste. Klar kann man dahinter sagen, Fingerspitzengefühl, ja, aber es ist halt, das wurde ja auch mit einem Paragraphen in der Spielordnung begründet. Und eben, weil du diese Begründung hast, musst du rein oder musst du eigentlich Einspruch einlegen, weil du eben eine gewisse, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt kein Anwalt, aber auf jeden Fall hast du ja Vorgaben, wie du als Verein dich verhalten musst, wenn du Mitglieder hast. Und es gab eine Szene, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so, wo Bakary Yatta aufgelaufen ist unter einem falschen Pass und da hat der Verein, der betroffen war, auch Einspruch eingelegt, eben einfach nur um, ja, ich kann es nicht genau formulieren, aber auf jeden Fall musste das gemacht werden, aber der VfL hat ja dann auch, als das Urteil jetzt rechtskräftig wurde, auch keinen Einspruch mehr eingelegt, aber ich glaube, es ging einfach nur, Sorgfaltspflicht, glaube ich, war das entscheidende Wort den Mitgliedern gegenüber und das musste einfach wohl gemacht werden. Aber du hast recht, also klar, jetzt hat der VfL ja auch nichts mehr dagegen gesagt, keinen Einspruch mehr eingelegt, aber es musste wohl so gemacht werden.
Ja, ich weiß, ich werde jetzt mit meiner Meinung da wahrscheinlich ein bisschen, Gegenwind ernten und wahrscheinlich auch nur ganz, ganz wenige haben.
Ich kann schon erahnen, was jetzt kommt.
Möchtest du vorweggreifen oder?
Nee, schieß mal los. Also ich bügel dich dann schon zurecht.
Ja, okay, gut, bin ich ja gewohnt. Also ich hätte mir an der Stelle, so traurig das jetzt alles ist, einfach, ist jetzt also gesagt, gewünscht, dass sich der vierte Offizielle hinstellt, den Linienrichter macht, die Grundversorgung für den, der zu Boden gegangen ist, gewährleistet ist, ins Krankenhaus gebracht wird und das Spiel einfach ganz normal bis zum Ende durchgespielt worden wäre. Wie jetzt entschieden wurde, ist jetzt halt so. Also das wäre jetzt nur mein Wunsch gewesen.
Also ich kann das vielleicht, ich kenne dich seit Jahren, deswegen kann ich deine Meinung da ein Stück weit nachvollziehen oder kann mir denken, woher die Meinung kommt. Allerdings glaube ich schon, wenn sowas passiert, dann musst du auch ein Zeichen setzen. Und dann kannst du nicht nach ein paar Minuten zur Tagesordnung übergehen. Weil es ist halt einfach wirklich extrem schlechter Stil und macht auch vieles kaputt, wo wir Fußballfans oder wir Fans, die gerne ins Stadion gehen, wirklich, ja, eigentlich das Stadion beispielsweise vom VfL Bochum ja noch so ein Stadion ist, wo du ja als Fußballliebhaber oder als Stadionliebhaber gern reingehst. Du bist nah dran. Du könntest theoretisch Bei einem Einwurf bist du einen Meter oder 1,5 Meter letztendlich vom Spieler entfernt. Die Stimmung, die schwappt viel schneller auf dem Platz über. Und wenn du dann halt solche Chaoten hast oder Leute hast, die sich halt dann nicht an die Mindestangaben oder Mindestregeln in einem Stadion halten können, dann musst du irgendwann ein Zeichen setzen. Und deswegen glaube ich, war es schon richtig, das Spiel dann letztendlich in dem Sinne abzubrechen. Weil was wäre dann als nächstes passiert oder was wäre die Schlussfolgerung gewesen, wenn du jetzt einfach weitergemacht hättest mit der Tagesordnung? Glaube ich, das wäre schwer zu vermitteln gewesen, weil dann letztendlich die Hemmschwelle auch ziemlich niedrig ist, glaube ich, oder? Für jemanden, der es ebenfalls macht. Also es gibt ja immer Halbstarke in jedem Block, in jedem Stadion.
Ja, ich meine, dass die Hemmschwelle mittlerweile oder schon seit Jahren gen Null tendiert in vielen Stadien und auch bei vielen Fangruppen. Das ist ja hinlänglich bekannt und sieht man ja auch zum Teil gerade sehr häufig am Wochenende. Aber wie gesagt, das Becherproblem ist in Bochum bekannt. Da hätte man auch schon vor langer Zeit, bis jetzt endlich, es geht so lange gut, bis halt was passiert. Das war jetzt am Freitag leider der Fall. Aber dann hätte man ja auch schon reagieren können, sei es mit, so blöd es sich anhört, bei einer Haupttribüne mit Netzen, die ja auch hinter den Toren sind, wie auch immer.
Ja, aber dann bist du doch genau wieder an dem Punkt, wo wir gerade sagen, weil ich meine, wir lieben es, ins Stadion zu gehen. Hast du Bock, hinter dem Netz zu sitzen? Ich
Nein, braucht man nicht
nicht.
drüber reden. Nein, nein. Nein, nein. Aber komm, lass da gar nicht weiter großartig.
Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, Florenz beispielsweise, dass die sozusagen vor diesen ersten Reihen auf den Tribünen haben die, glaube ich, Plexiglasscheiben, oder?
Das kann ich hier gar nicht sagen. Aber nur.
Derjenige, der die Serie A guckt, der kann das nicht beantworten.
Ich konzentriere mich da immer aufs Taktische und
Aufs
gerade
Wesentliche.
aufs Wesentliche, genau. Deswegen. Die Stimmung kommt dann immer akustisch da nur rein. Nee, aber nur jetzt ein Beispiel jetzt, ist jetzt eine andere Sportart, aber da weiß ich zum Beispiel, dass der Gästeblock in der Kölner Arena zum Beispiel, dass da keine Becher fliegen können vom Oberrang runter aufs Kölner Publikum, da ist auch ein Netz gespannt, ne? Das sieht zwar mega affig aus wie im Käfig, aber ja, das wäre dann halt da so ein
Aber
Fall.
auch, wie gesagt, ein Beispiel noch und dann sollten wir es, glaube ich, auch dabei belassen, beziehungsweise Sören kann auch noch ein Beispiel bringen. Es gibt aber so viele andere Sportarten, Basketball, Handball. Da gibt es sowas einfach nicht. Da passiert sowas einfach nicht. Ich meine, da hast du auch Emotionen, da hast du auch Fans. Es kann doch nicht so schwer sein, Herrschaftszeiten den Bierbecher in der Hand zu behalten und abgesehen davon bei 4,50 € oder was auch immer das Fiegepilz im Bochumer Stadion kostet, trink's doch lieber, als es wegzuschmeißen.
Ja, ich glaube, mit den Worten können wir es dann, glaube ich, auch abhaken. Und ja, ärgerliche Niederlage für den VfL Bochum. Die Gladbacher haben jetzt mit dem Sieg, sind sie an den Bochumern vorbeigezogen. Bochum auf Platz 12. Und ja, dann lass doch mal mit einer Mannschaft weitermachen, die jetzt die letzten drei Spiele sage und schreibe 7 Punkte geholt hat mit dem VfB Stuttgart, Sören.
Ja, und jetzt kann ich mich, glaube ich, festlegen und ich bin mal so mutig und sage, der VfB steigt nicht ab, denn mittlerweile trifft auch der Winternational Thiago Thomas. Ja, es war wieder mal ein Spiel, was den VfB in den letzten Spielen schon, ja, oder was in den letzten Wochen schon immer der Fall war, wenn der VfB spielt, viel, viel Emotionen, entscheidende Treffer in der Schlussphase. VfB geht relativ früh schon mit 1-0 in Rückstand. Da hat André Hahn für den FC Augsburg getroffen. Dann schießt du das 1-1 im Prinzip mit dem Halbzeitpfiff, aber kassierst dann doch noch vor der Halbzeit das 1-2. Also das war schon ein Wechselbad der Gefühle. Aber dann zweite Halbzeit war wieder richtig, richtig gut vom VfB. Alles reingeworfen und dann belohnst du dich eben kurz vor 10 Minuten vor Schluss mit dem 2-2 und dann haust du noch so ein Ding rein von Thiago Thomas in den 5 Minuten vor Schluss, gewinnst das Spiel 3-2 und im Moment, in den letzten Wochen hat alles gegen dich gesprochen und im Moment spricht alles für dich, weil der VfB ja so seine Emotionen geweckt hat das macht richtig Spaß anzugucken. Und wenn das vergleicht zu dem einen oder anderen, der dahinter steht mit Bielefeld, die im Moment das krasse Gegenteil sind irgendwie, muss man echt sagen, dass es der VfB auf einem sehr, sehr guten Weg Richtung Klassenerhalt.
Kann ich nur, so unterschreiben. Du hast es gerade angesprochen, Augsburg zweimal in Führung gegangen, sofort Reaktion gezeigt, der VfB hatten zur Halbzeit auch schon 14 Abschlüsse, fehlte eigentlich nur das ein oder andere Tor. Und der Ausgleich, ein Traumfreistoß von Marmoush. Und Thiago Thomas die letzten Wochen ja ein richtiger Aktivposten da auf der rechten Außenbahn. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch sofort gesehen hattet, wo diese Spielertraube sich gebildet hat bei dem 3-2. Ich weiß nicht, in welcher Sprintzeit Pellegrino Materazzo da zur Eckfahne gesprintet ist, aber der war ja auch sofort mittendrin und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen oder zeigt auch, wie intakt die Mannschaft eigentlich auch ist und dass sie fest an sich glaubt. Und der VfB ist momentan die Mannschaft, die da unten, glaube ich, den gefestigten Eindruck macht, oder? Und so das Momentum auf ihrer Seite hat. Hinzu kommt jetzt noch, dass sie jetzt am kommenden Wochenende die super Gelegenheit haben, sich unten noch weiter abzusetzen. Da müssen sie nämlich auf die Bielefelder Alm.
Ich wollte auch noch was zu dem Spiel sagen, ja. Danke.
Bitte, bitte. Ich wollte nicht ins Wort fallen.
Nö, du, alles, dafür sind wir ja da. Letztendlich, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, mich wundert es eigentlich, dass es nicht aus Sörens Mund kam. Also erstmal muss ich sagen, dass war der Samstag, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, VfB Stuttgart-Fan zu sein. Ich glaube, vor allem als VfB-Fan, wenn man noch das Glück hatte, im Stadion gewesen zu sein, das muss ja unglaublich gewesen sein. Und selbst vor dem Fernseher, nichts gegen die Augsburger, aber man war ja die letzten Wochen, war ich ja immer schon auch so ein bisschen beim VfB mit dabei, auch von den Sympathien her. Aber was man auch sagen muss, was das Außergewöhnliche an der Mannschaft oder auch am Samstag war, du gehst ziemlich früh in Rückstand, eigentlich für eine Mannschaft, die unten im Keller steht, eigentlich ja der Worst Case, wie du in ein Spiel starten kannst. Du kommst zurück, dann vor der Halbzeit der nächste Nackenschlag. Und was ich einfach so beeindruckend fand, war, dass der VfB eigentlich über die 90 Minuten unabhängig vom Spielstand sein Ding durchgezogen hat und sich letztendlich mit einem 3-2 bemüht hat. Und jetzt eben auch zu dem Punkt, was mich wundert, dass Sören es nicht drüber verloren hat. Ich glaube, da sieht man einfach mal, was für einen Einfluss auch eine volle Hütte haben kann, wie das eine Mannschaft auch nochmal speziell nach dem Ausgleich nach vorne treiben kann. Das ist schon geil. Das ist der Grund, warum wir Fußball lieben und warum wir auch Fußball schauen und ins Stadion gehen. Und in dem Fall bekommt der VfB vielleicht gerade im Moment ziemlich viel zurück, was er aufgrund von vielen Verletzungen, Ausfällen, Pech in den Wochen zuvor hatte, bekommt er jetzt in Form von vielleicht dem ein oder anderen Mal ein bisschen Spielglück zurück. Und letztendlich freue ich mich wahnsinnig, dass sie wieder über dem Strich stehen.
Ja, ich wiederhole das, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, der VfB steigt nicht ab, denn im Moment spricht alles für die Schwaben. Und ich bin wirklich, wirklich, ich freue mich richtig, denn die letzten Wochen zeigen in die richtige Richtung. Und Fabi hat es ja auch schon erwähnt, diese Verletzungsmisere, die sie hatten über die weite Teile der Saison. Und jetzt kommt das Glück auch ein bisschen wieder zurück und das freut mich einfach.
Ja, lass uns mal schauen, wie es dann am nächsten Wochenende beim VfB weitergeht. Auswärts dann in Bielefeld. Ein Spiel, was am Wochenende, am Samstag nicht so viel Spaß gemacht hat, vor allem nicht Christian Streich. Wobei, er sagte ja hinterher nach dem Spiel, mit dem Spiel war er eigentlich weitestgehend zufrieden, nur das Ergebnis hat nicht gestimmt. Führt trotzdem Sportclub einen Punkt ab, beherzter Auftritt der Fürther. Viertes 0-0, für Freiburg das vierte 0-0 schon in dieser Saison. Und die Spielvereinigung punktet mal wieder zu Hause. Der SC eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Einige Chancen liegen lassen. Führt sich immer ordentlich reingehauen, so wie wir es eigentlich auch zu Hause kennen und in den meisten Spielen jetzt in der Rückrunde auch immer abgerufen haben. Ja, und am Ende steht ein 0-0, wo der SC Freiburg wahrscheinlich nach dem Wochenende nicht so zufrieden mit sein kann. Und für Fürth wieder ein Punkt mehr in der Tabelle.
Ja, sie sind dabei, sich weiter gut aus der Bundesliga zu verabschieden. Wir haben das ja auch in den letzten Wochen schon immer wieder gesagt. Die werfen alles rein, aber jetzt auch in Freiburg sehr diszipliniert, kampfstark. Klar, Freiburg oder Fürth hat ja auch ein bisschen Pech, Glück. Zweimal hat das Aluminium gerettet. Dementsprechend hätte man jetzt sich auch nicht beklagen dürfen auf Fürther Seite, wenn Freiburg das Spiel 2-0 gewinnt. Was glaube ich nochmal, was man herausstreichen muss, ist, Auch der Wintertransfer von Linde macht sich sehr bezahlt. Ich glaube, Fürth hat jetzt einen richtigen Keeper hinten drin. Macht auch, glaube ich, Mut für die Zweitligasaison, dass man da auch wieder im Optimalfall oben mitspielt. Aber das, ja, das ist sehr, sehr gut, was Fürth in den letzten Wochen zeigt. Und ja, wollen sich gut verabschieden, glaube ich, aus der Bundesliga-Saison.
Ja, zu Hause 6 Unentschieden schon, 3-0 gespielt. Also ich denke, da wird es hier ein oder andere jetzt in den nächsten Wochen mit Sicherheit auch noch schwer tun bei der Spielvereinigung. Fabi, der Sportclub Christian Streich wartet weiterhin auf seinen nötigen Sieg für seinen Rekord.
Ja, können wir später auch nochmal drauf eingehen, dass es ja förmlich ein Schneckenrennen um die Champions-League-Plätze ist, was jetzt am Wochenende wieder passiert ist. Ja, ich meine, das war der typische Spieltag für den SC Freiburg, spielbestimmend, mehr Spielanteile, mehr Abschlüsse, zweimal Pech. Ja, und am Ende steht 0-0 da, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst. Ich meine, klar, es ist ein gewonnener Punkt oder ein Punkt mehr, den man in der Tabelle hat. Letztendlich glaube ich auch im Hinblick letztendlich auf den Endspurt dieser Saison wäre es natürlich Gold wert gewesen, da dreifach zu punkten. Aber nochmal, ich glaube, die Art und Weise, wie Freiburg jetzt das Auswärtsspiel angenommen hat in Fürth, wo die Wochen zuvor auch der ein oder andere Gegner gestrauchelt ist, mit ein bisschen mehr Glück holst du 3 Punkte. Und klar, müsste jetzt wahrscheinlich ein richtiger Freiburg-Fan beantworten, ob er todunglücklich ist über den Punktgewinn oder ob er einfach sagt, okay, das ist ein Auswärtsspiel, nehmen wir einfach mal mit.
Ja, und der Sportclub, das empfängt dann jetzt kommendes Wochenende, wäre natürlich
Den Aufbaugegner
gastiert dann an der Dreisam und wäre für Christian Streich natürlich besser wird es nicht gehen, als wenn er gegen den FC Bayern gewinnen würde und somit dann alleiniger Rekordhalter werden würde, was die Siege beim Sportclub angeht. Aber gut, da wollen wir mal nicht vorgreifen und lassen uns da mal überraschen, was dann passiert. Ja, die Mannschaft, für die es momentan steil bergab geht, 4 Spiele, 4-mal verloren, 0 Tore erzielt. Die Arminia aus Bielefeld, die letzten Wochen wirklich kontinuierlich davor gepunktet gehabt, aber momentan in so einer richtigen Abwärtsspirale. Ja, fängt schon unglücklich an in Mainz, dass nach 27 Sekunden, da waren sie alle wohl noch mit den Gedanken in der Kabine, sofort das 1-0 kassierst. Und wenn du gegen Mainz in Rückstand gerätst und selber auch das Spiel machen musst, um hinterher wieder ranzukommen, dann wird es natürlich extrem schwer gegen Mainz. Und Bielefeld war, glaube ich, über die kompletten 90 Minuten an dem Wochenende chancenlos, sage ich jetzt mal.
Ja, absolut. Und du hast richtig gesagt, man muss sich langsam Sorgen machen um die Arminia. Das sieht schon lange nicht mehr so gut aus. Du hast es richtigerweise schon gesagt. Also gegen Mainz war ja überhaupt nicht da irgendwie zu sehen, dass man sich nach dem 0-1 zurückkämpft. Dann in der zweiten Halbzeit war dann auch mehr als gebraucht, glaube ich. Kriegst du 3 Elfmeter, teilweise auch echt blöde Elfmeter. Aber der Auftritt war nicht gut und deshalb, ja, muss man sich wirklich Gedanken machen in Bielefeld, wie man da wieder rauskommt. Denn jetzt Platz 17, nachdem du nach der Winterpause eigentlich das Schiff in die richtige Richtung gebracht hast, rutschst du so weit runter wieder. Ich weiß nicht im Moment, was nicht gut läuft bei Bielefeld. Ich glaube, jetzt nach der Länderspielpause, das Spiel gegen Stuttgart wird zeigen, inwieweit oder wie dramatisch es wirklich ist, die Situation in Bielefeld. Weil wenn du da jetzt auch nicht gewinnst oder einen Punkt holst, dann sieht es echt düster aus.
Punkt würde vielleicht noch gehen, darfst das Spiel auf jeden Fall nicht verlieren. Ja, ich meine, trotz der 4 Gegentore, die Arminia hat immer noch, hatte ich glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, immer noch die 6 beste Abwehr, komischerweise, lassen extrem wenig Tore zu. Nur das Hauptproblem, wo der Schuh drückt, ist ja in der Offensive. Ne? Also wenn da Okugawa alleine schon nicht funktioniert und dann vielleicht 1-2 Ausfälle dazukommen, Fabi, wenn du vorne nicht mal zumindest oder hinten zu null spielst, dann kannst du auch keine Punkte in der Bundesliga holen. Ne? Das ist alte Weisheit.
Ich finde halt einfach nur, was für mich eigentlich komisch war. Ich glaube, das ging alles so mit diesem Heimspiel gegen Augsburg los. Damals an diesem Freitagabend, wo man sozusagen eigentlich einen richtigen Schritt Richtung Klassenerhalt hätte machen können, weil es ein absolutes, 6-Punkte-Spiel war. Hat man dann 0-1 verloren und eigentlich alles, was dann bis einschließlich jetzt am Wochenende, am Samstag passiert ist, war dann schon ein Punkt, wo man darüber nachdenken muss, woher das eigentlich kam, weil ich mich auch noch erinnern kann, dass wir vor ein paar Wochen eigentlich noch davon gesprochen haben, dass die Bielefelder eigentlich so vom Eindruck her den Besten machen von den Mannschaften im Keller. Und ja, und dann hast du so ein Spiel wie jetzt gegen Mainz. Klar, es geht unglücklich los, aber alles, was dann danach kam, war auch ja wenig bis sehr, sehr schwach, würde ich behaupten.
Ja, die Mainz hatten ja noch unter der Woche das Nachholspiel zu Hause gegen Borussia Dortmund. Also ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Also und da waren die Mainzer ja schon wirklich kurz davor, zumindest einen Punkt mitzunehmen, wo sie ja kurz vor Schluss erst das 1-0 bekommen. Und da haben die Mainzer schon einen richtig guten Auftritt hingelegt. Und jetzt das 4-0 am Wochenende haben sich auf jeden Fall belohnt für einen sehr, sehr guten, starken Auftritt.
Was war besonders bei dem Spiel für euch beide?
Wobei jetzt, bei welchem Spiel jetzt? Vom Wochenende?
Ja, bei Mainz gegen Bielefeld.
Dass Mainz seinen 36. Elfmeter in Folge getroffen hat.
Ist das so?
Das ist so. Alle 36 Elfmeter seit, ich weiß nicht seit wann, aber alle getroffen.
Das ist eine Wahnsinnsstatistik. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es 3 Elfmeter gab. Also ja, die Statistik kennt jetzt jeder, keine Sorge, ich wiederhole sie nicht. Aber es waren 3 Elfmeter, über die es keinerlei Diskussionen gibt, oder?
Nein, nein. Es waren einfach, Sören hat es auch gerade schon gesagt, teilweise so dumme Elfmeter. Also Fuß drauf gehalten, dann irgendwie, also waren alles geschenkte Elfmeter auf jeden Fall. Können wir, glaube ich, so festhalten. Ja, Fabi, wollen wir mit dem Abendspiel weitermachen, oder? Nein, lasst uns doch mal zu einer Mannschaft kommen. Felix Magath, wir haben es ja letzte Woche schon groß angekündigt. Und dann kam unter der Woche noch die erschreckende Meldung, Felix Magath kann nicht auf der Bank sitzen. Corona, Hotelzimmer. Ja, und dann steht er am Wochenende. Helf mir nochmal, Sören, wie hieß er nochmal? Das steht auch
Fotheringham.
Mark Fotheringham an der Seitenlinie. Und ich habe da richtig Spaß dran gefunden an dem Jungen. Also der war ja wirklich 92, 93 Minuten, ich weiß nicht, wie lange es die Nachspielzeit war, an der Linie aktiv, der hat die Mannschaft gepusht, das war, ja, und die Mannschaft hat es wirklich aufgenommen auf dem Feld und hat sich wirklich auch komplett reingehauen. Das war eine Berliner Mannschaft, die habe ich 26 Spieltage vorher so nicht gesehen. Also das war ein wirklich sehr beherzter, kämpferisch starker Berliner Auftritt. Ich war positiv und überrascht und sehr angetan. Gegen eine an dem Wochenende auch ziemlich schwache TSG Hoffenheim.
Ja, absolut. Und die Hertha hat die Standardsituation ja eiskalt ausgenutzt, die es gab. Ja, du hast richtig gesagt, sie haben vom ersten Minute an, glaube ich, auf dem Platz. Da sieht man einfach, wenn du jemanden hast als Trainer, der dir das vorgibt. Ist natürlich auch ein bisschen armutszeugend, glaube ich, für die Mannschaft, dass sie jetzt nach dem Trainerwechsel direkt ein anderes Gesicht zeigen. Aber ja, sie haben 3 Punkte geholt, sind, ich glaube, auch 116 Kilometer gelaufen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht. Und das war schon, ja, sehr, sehr guter Auftritt, wenn man die letzten Wochen so als oder Vergleich mit den zum Vergleich mit den letzten Wochen. Also von daher war das gut. Ein bisschen Ruhe eingekehrt ist dann ja trotzdem nicht, wenn man den Sonntag dann dazu nimmt, als Investor sich noch geäußert hat. Aber sportlich zumindest geht es ein bisschen aufwärts bei der Hertha.
Ja, die Freistöße, glaube ich, haben sie unter der Woche auch ziemlich häufig trainiert, weil die waren grundsätzlich immer nach dem gleichen Muster, immer auf den zweiten Pfosten. Und von da aus wurde der Ball dann meistens wieder in die Mitte gelegt. Also ja, hat gefruchtet. Und ich meine, dass Marvin Plattenhardt einen ziemlich guten linken Fuß hat, ist ja auch eigentlich bekannt. Hat er ja komischerweise eh schon die letzten Wochen, Monate ganz selten nur Spielzeit erhalten. Aber dass der auf jeden Fall vielleicht in den nächsten Wochen auch noch den einen oder anderen Freischuss vorbereiten kann und ein Tor vorbereiten kann. Ja, ganz wichtige 3 Punkte für die Berliner Hertha. Platz 16, 26 Punkte. Ja, und auf einmal scheint die Sonne wieder in Berlin, Fabi.
Absolut. Wobei ich euch beiden da auch ein bisschen den Wind aus den Segeln muss. Weil bei euch beiden hört sich das jetzt so an, als wäre das ein fußballerisches Feuerwerk gewesen, was die Hertha da abgezündet hat. Dem würde ich absolut widersprechen. Was man wirklich in dem Fall sagen muss, glaube ich, dass es wirklich ein engagierter Auftritt war. Wirklich auch von der Einstellung her, muss man sagen, war die Hertha-Mannschaft definitiv auf dem Platz. Und letztendlich kann Fußball so einfach sein, weil Felix Magath im Prinzip eigentlich nichts gemacht hat, als Back to Basics Das heißt, in Kürze der Zeit die Stärken letztendlich irgendwo in der Mannschaft zu suchen, in dem Fall Standardsituationen, hat perfekt funktioniert. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass die Hoffenheimer für mich auch wirklich einen verdammt ungefährlichen Auftritt hingelegt haben über komplett 90 Minuten. Man spielt immer so gut, wie es der Gegner zulässt. Trotzdem mit dem hohen Anteil an Spielanteilen oder Ballbesitz, auch mit dem, was man die Wochen zuvor gesehen hat, hätte ich mir eigentlich viel, viel mehr erwartet, vor allem auch im letzten Drittel der Hoffenheimer. Dem war nicht so und die Hertha hat in dem Sinn im Rahmen ihrer Möglichkeiten oder in dem, was taktisch vorgegeben worden ist, das Maximum rausgeholt und gewinnt am Ende 3-0.
Das war ja das, was wir die letzten Wochen auch gesagt haben. Wenn du spielerisch erstmal ein bisschen limitiert bist, besinn dich aufs Wesentliche, laufen, kämpfen, sicher stehen hinten. Und du hast ja gerade gesagt, letzte Drittel, ab da hat der Riegel bei Berlin gegriffen und da ging gar nichts mehr. Da ging es auch ordentlich auf die Knochen. Da waren einige, ja, schon grenzwertige Zweikämpfe, die da geführt worden sind. Und back to basics, hast du gerade gesagt. Felix Magath war, glaube ich, am Sonntag bei Sky oder bei Doppelpass zugeschaltet. Da fragen sie ihn, wie es mit dem Konditionellen bei der Hertha aussieht. Da sagt er, ja, Vorgänger hat soweit die Mannschaft ganz gut überlassen, aber wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also kann man sich da wahrscheinlich die nächsten Wochen dann auf jeden Fall noch auf noch fittere Berliner Spieler freuen. Und die kommenden Wochen werden die entscheidenden für die Berliner sein. Spieltage 30, 31 und 32 geht es dann gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Also die Karten liegen auf dem Tisch. Unterm Strich haben die Berliner eigentlich alles selber in der Hand, um die Saison noch einigermaßen, ja, wenn man es überhaupt noch so senden kann, vernünftig zu Ende zu führen. Ne? Jetzt geht's dann
Sky 90 war's.
Sky 90. Gut, ja. Am Wochenende geht es dann nach Leverkusen für die Berliner Hertha.
Also wir reden immer vom nächsten Wochenende, nicht vom kommenden Wochenende.
Genau, bevor ihr da am Wochenende einschaltet und dann plötzlich Deutschland gegen Israel seht, nicht erschrecken.
Um Samstag Nachmittag um die Uhrzeit läuft eher Rosamunde Pilcher wahrscheinlich.
Hast du gehört, da hat jemand... Fabi, Samstagabend, der FC Bayern macht das Nötigste. 4-0 Sieg gegen Union Berlin. Ergebnis höher als eigentlich der Spielverlauf so wiedergibt, oder? Wir meckern jedes Wochenende über die Bayern und die Spielweise zum Teil und dann kommen trotzdem hohe Ergebnisse. Haben es gut gemacht.
Es ist halt immer schwierig, auch so ein Spiel dann wirklich auch richtig einzuordnen, weil im Grunde genommen war eigentlich auch wie in den Wochen zuvor, hatten die Unioner auch definitiv ihre Chancen, letztendlich zu einem Tor zu kommen. Eben auch mit ihren Nadelstichen, die sie setzen. In dem Fall hast du einen verdammt guten Torhüter gehabt, der ein, zwei Mal wirklich, schon, glaube ich, kann man sagen, Weltklasse pariert hat. Trotz alledem ist es aber auch so, dass man definitiv auch sagen muss, wenn der Zug nach vorne in der Offensive bei den Bayern rollt, dann ist es auch nicht so schlecht, dem Ganzen zuzuschauen. Klar, ein bisschen begünstigt auch von den individuellen Fehlern, speziell bei dem 1-0 von Kingsley Coman. Ja, das sieht dann schon sehr unglücklich aus von Lute. Und am Ende steht ein 4-0, wo du eigentlich, wahrscheinlich aus Sicht von Union, glaube ich auch, eigentlich immer das Gefühl hattest, zumindest so die erste Halbzeit, vielleicht auch noch ein bisschen in die zweite Halbzeit rein. Eigentlich sind wir nicht so viel schlechter, wie der Spielstand das eigentlich aussagt, das 3-0. Und klar, und die letzten 30 Minuten waren dann natürlich auch so, Bayern haben viel gewechselt. Und letztendlich würde ich es in dem Fall kurz machen und sagen, es war ein verdienter Sieg für die Bayern, allerdings vielleicht ein Tor zu hoch.
Kann man, glaube ich, so einfach einen Haken hintersetzen. Und in 2 Wochen müssen die Münchner dann nach Freiburg und dass sie sich da die letzten Jahre öfters mal gerne schwer getan haben, das wissen wir ja alle. Schwer getan hat sich auch zu Hause RB Leipzig. Die sind nicht über 0-0 gegen die Frankfurter Eintracht, die schon ziemlich euphorisiert, aber dann am Ende doch schon auf dem letzten Loch gepfiffen haben, nicht hinausgekommen sind.
Ja, richtig. Wobei die Eintracht sich mal wieder bei Kevin Trapp bedanken konnte, dass sie kein Gegentor kassiert haben. Ich glaube, RB war schon die bessere Mannschaft, sind oft mal am Pfosten oder an der Latte gescheitert und eben dann auch an Kevin Trapp. Aber gut, sie gewinnen, haben in dem Sinne einen Punkt gewonnen. Die Leipziger stehen jetzt auf Platz 4. Champions League ist in Sicht. Von daher, klar, also Leipzig hätte die 3 Punkte durchaus verdient gehabt. Eintracht hat man schon angemerkt, dass sie unter der Woche ein sehr intensives Europa League-Spiel hatten. Von daher, glaube ich, glücklicher Punkt für die Eintracht.
Denke ich auch. Aber du hast ihn hervorgehoben. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt eingeladen wurde, ja. Fabi. Kevin Trapp wurde eingeladen, ne?
Ja.
Also der, was der da wieder für Paraden gezeigt hat, war, glaube ich, wo er im letzten Moment die Hand hochreißt gegen Leimer oder auch gegen Nkunku. Also war wieder überragend momentan, glaube ich, also mit einer der besten Torhüter, den wir in der Liga haben. Ja, und die Leipziger müssen sich gefallen lassen, dass sie die Chancen vorne nicht genutzt haben. Domenico Tedesco hat es ja hinterher auch gesagt, war mit dem Spiel eigentlich soweit zufrieden, nur müssen vorne natürlich effizienter werden. Wäre ihm lieb gewesen, in den letzten Wochen vielleicht mal 1-2 Tore weniger zu schießen und dann vielleicht jetzt bei diesem Wochenende mal ein Tor zu machen. Ja, aber brauchen wir nicht lange drum rumreden. RB weiterhin Top-Rückrundenteam, auch wieder richtig schön Offensivfußball gezeigt. Ja. Aber am Ende wirklich nur der eine Punkt.
Ja, bei dem Spiel, was glaube ich fast, also was man dann spätestens im Laufe der ersten Halbzeit auch gemerkt hat, so wie Sören es auch angesprochen hat, hat wohl ziemlich viel Kraft gekostet unter der Woche. Ja. Irgendwann war dann auch klar, ich glaube, der einzige Auftrag, den Frankfurt an dem Sonntag hatte, war letztendlich irgendwie mit einem Punkt nach Hause zu fahren, weil nach vorne oder speziell in die Offensive, de facto würde ich jetzt mal, wenn ich mich weit aus dem Fenster lege, eigentlich fast nicht stattgefunden. Und für mich ist es dann eigentlich auch schon wieder, ja, so wie man das von den Leipzigern auch das ein oder andere Mal diese Saison schon gesehen hat. Also gefühlt ein Spiel auf ein Tor, du hast die Möglichkeiten, aber du bringst die Kugel einfach nicht rein. Und genau diese Spiele sind es dann letztendlich gewesen, die im Verlauf der Saison eigentlich auch der Grund dafür sind, warum die Leipziger immer noch Kopf an Kopf mit mindestens 3 anderen Mannschaften um die Champions League Plätze kämpfen. Weil normalerweise, wenn man die Art und Weise, wie sie Fußball spielt, wie sie sich Chancen kreiert, dann ist Leipzig, glaube ich, schon eigentlich die Mannschaft, die mindestens auf Tabellenplatz 3 stehen muss, mindestens, weil sie eigentlich auch ein ziemlich attraktiver Fußball ist, den sie spielen, aber sie schaffen es einfach nicht, sich letztendlich dafür zu belohnen.
Und das ist halt das Problem. Ich meine, wir kennen es ja alle, wenn du früher gegen Mannschaften gespielt hast, die dir deutlich unterlegen waren, dann verfällst du natürlich auch in diese Art und Weise, Fußball zu spielen, wo du dann nochmal einen Haken machst, um dieses einfach zu schön spielen und den Ball unbedingt ins Tor tragen zu wollen. Und das war jetzt gerade am Wochenende auch in einigen Situationen zu sehen. Ein Yusuf Paulsen braucht einfach aus 2 oder 3 Metern einfach nur schießen, den Torwart noch fragen, wo willst du hinhaben, und verzögert dann, ja, und irgendwann ist dann der Verteidiger reingerutscht und kommt dann zum Abschluss. Das sind dann so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die RB dann wahrscheinlich noch von Top-Teams wirklich noch unterscheiden, die dann wirklich eiskalt dann vorm Tor sind, ne? Die dann quasi aus einer Chance 2 Tore machen letztendlich. Und da wird es dann halt zum Ende der Saison jetzt, gerade wenn es jetzt international gegen Atalanta geht oder auch jetzt in 2 Wochen, wenn es, ich meine, nach Dortmund geht, das waren ja auch immer heiße Duelle, also da bin ich jetzt auch wirklich mal gespannt, weil ja die momentane Leistung des BVB ist auch, nicht so berauschend ist, müsste RB da eigentlich als Favorit reingehen.
Ui.
Ja, ich lehne mich weit aus dem Fenster, BVB da ja dann auch wieder mit Südtribüne im Rücken und wahrscheinlich ausverkauftem Stadion. Wird auf jeden Fall ein heißes Spiel werden, gehe ich mal von aus. Und dann, Fabi, ich weiß nicht, ob es bei Sören gesehen hattest, ich musste auch erstmal gucken, ob es nicht Photoshop war. Sören war am Wochenende in Wolfsburg unterwegs. Mir war nur bekannt, dass er zum Eishockey wollte, aber was ich dann gesehen habe, dass er sich sogar, ich glaube, 2., 3. Reihe war es dann, den VfL Wolfsburg auch noch anschaut.
Das war die Eintrittskarte, die man beim Eishockey geschenkt bekommen hat.
Ach so, das war das. Okay, stimmt. Ja, Sören, erzähl uns doch mal von deinem Ausflug.
Ja, du hast es richtig angesprochen. Also, ich habe den Sonntag mal in Wolfsburg verbracht. Erst mir das Eishockeyspiel angesehen, was schon sehr, sehr gut war, Wolfsburg gegen München. Und dann bin ich, ja, 5 Minuten entfernt ist ja fußläufig die VW-Arena zu erreichen. Da habe ich mir natürlich gedacht, das nehmen wir uns auch noch mit, das Spiel gegen Leverkusen. Es hat sich gelohnt. Ich wollte nämlich unbedingt mal Max Kruse in live sehen, wie er sich so schlägt, mit dem einen oder anderen Kilo zu viel. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt. Auch wenn der VfL, um das schon mal vorwegzunehmen, 2-0 gegen Leverkusen verloren hat, muss ich sagen, hat der VfL mir auch insgesamt, ich habe es ja oft kritisiert, sehr, sehr gut gefallen. Sie hatten ja anfangs Viertelstunde große Probleme gegen die Schnelligkeit, gerade Lacroix, Bonneau und Brooks kamen da ein und das andere Mal zu spät, beziehungsweise waren viel zu langsam gegen die Offensivpower von Leverkusen. Aber dann, muss ich sagen, hat der VfL richtig guten Fußball gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gesehen, dass ja Max Kruse einfach unglaublich wichtig ist für diese Mannschaft. Habe ich so auch nicht gedacht, aber man muss sich manchmal einfach auch mal live einen Eindruck verschaffen. Und er ist sicherlich nicht der athletischste Spieler, aber er hat einen unglaublichen Einfluss auf diese Mannschaft. Und ich muss sagen, der VfL hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hatten große Chancen, oft an Radetzky gescheitert. Wenn ich da an Mecha denke oder auch an Maxi Arnold, da können wir vielleicht nochmal gleich drüber sprechen. Ein Spieler, wo ich sage, der müsste eigentlich mal zur Nationalmannschaft, aber das ist ja nicht der Fall. Weil der hat mit Xaver Schlager, das muss man auch sagen, seitdem Schlager zurück ist, ist der VfL wesentlich besser geworden. Das ist ein richtig gutes zentrales Mittelfeld. Aber dann muss man sagen, hat der VfL eine Chance. Ich meine, in der 85. Minute nochmal so eine 100%ige hatten sie schon im Spiel, 2-3 von, nicht genutzt. Und im direkten Gegenzug verteidigst du einen Angriff nicht gut gegen Paulinho. Ja, dann steht es 1-0 und dann musst du natürlich aufmachen, kassierst es 2-0. Aber ich muss sagen, klar, das Niederlage ist bitter, aber der VfL, wie gesagt, oft kritisiert worden von mir, aber das war ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt und auch der ein oder andere Spieler ist in meiner Gunst doch ein bisschen gestiegen. Also gerade Max Kruse, muss ich sagen, absoluter, ja, Schlüsselspieler für den VfL und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich muss mir das, glaube ich, heute alles noch ein paar Mal von dir anhören sollen, Fabi. Also es waren ja jetzt durchweg nur positive Worte über den VfL Wolfsburg. Also Sören hat uns heute, glaube ich, komplett überrascht.
Weil man sagen muss, für alle, die vielleicht vor ein paar Wochen die Folge mal verpasst haben, wenn Sören jetzt Hansi Flick wäre, dann würden wir am Samstag in der Zentrale mit Jule Brandt und Maxi Arnold spielen. Sind ja die beiden Spieler, die er ja vehement für die Nationalelf fordert. Ja, die WM in Katar kann ja kommen auf jeden Fall.
Ich glaube, Maxi Arnold hat ja irgendwann mal, glaube ich, im anderen Podcast erzählt, also mit einem Anruf in der von der Nationalmannschaft rechnet er nicht mehr und der nimmt sich jetzt auch grundsätzlich in den Sommermonaten beziehungsweise jetzt halt zur Weihnachtszeit dann auf jeden Fall andere Sachen vor, als für die Nationalmannschaft irgendwie die Koffer zu packen. Aber ja, die Leverkusener, die ja die letzten Spiele nicht so berauschend gespielt hatten, etwas glücklicher Sieg auf jeden Fall, wo sie wahrscheinlich so nicht mit gerechnet haben. Starker Auftritt vom eingewechselten Paulinho und hinten raus Wolfsburg, ja, verschenkte Punkte, ärgerlich. Ich meine, sind noch 5 Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. Das sollte eigentlich noch reichen und soweit durchgehen, aber es geht da schneller als einem lieb ist dann, ne? Aber die Mannschaft hat sich, glaube ich, die letzten Wochen unter Florian Kohfeldt Sören wieder einigermaßen gefestigt gezeigt, ne?
Ja.
Ja, und dann haben wir noch, Fabi, ein Spiel am Sonntagabend gehabt. Der BVB und der FC Köln trennen sich, die beiden Trainer, die Freunde trennen sich schiedlich friedlich, 1-1. Ich weiß ja nicht, wie habt ihr das Spiel gesehen?
Baumi und Rosi, wie sie sich ja genannt haben beim Interview, könnte man fast meinen, das Ergebnis war vorher abgesprochen. Beide Mannschaften oder beide Clubs haben ja sogar noch Fanfreundschaft. War sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Platz, auf den Rängen. Aber vielleicht mal kurz zum Spiel. Und ich denke, wir haben das Spiel alle gesehen. Und mich würde jetzt einfach eure Meinung interessieren, ob mein Eindruck vom Sonntagabend richtig oder falsch ist. Und zwar habe ich ein Spiel gesehen, wo ich mich im ja vielleicht nach den 90 Minuten so weit aus dem Fenster lehne, dass es mindestens ein verdientes Unentschieden war, aber eine Kölner Mannschaft gesehen habe, die über weite Strecken des Spiels sogar die aktivere oder bessere Mannschaft war.
Ja, gehe ich sofort mit. Habe ich genauso gesehen.
Gehe ich zur Hälfte mit. Ich würde sagen, dass die Kölner gerade im zweiten Abschnitt der ersten Halbzeit besser waren, aber ich fand es schon dann auch im zweiten Halbzeit taten sich schon auch ein bisschen schwer gegen die Dortmunder. Von daher würde ich eher dann sagen, dass es so gesehen also ein verdientes Unentschieden war, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass eine Mannschaft besser war.
Also vielleicht einfach mal kurz, kann mal einer die Spieldaten vielleicht aufmachen von euch? Irgendeiner hat die doch bestimmt.
Was möchtest du denn haben?
Ich würde einfach mal vor allem Ballbesitz und Zweikampfquote interessieren.
55 Ballbesitz Köln, 45 Dortmund, Zweikampf 53, 47 für Köln.
Ja, das war eigentlich auch so mein Eindruck. Und das ist eigentlich auch, wäre jetzt mal interessant zu wissen, was die Dortmunder durchschnittlich für Ballbesitz haben in der Bundesliga. Ich gehe mal davon aus, dass der ja über 60 liegt. Da würde ich fast jetzt sogar eine Wette eingehen. Also im Durchschnitt der gesamten Spieltage. Und was man ja schon sagen muss, vor allem in der ersten Halbzeit, gut, Sörlich gibt dir so teilweise recht für die zweite Halbzeit, aber nach dem 1:0, das war schon ja ziemlich überraschend für mich, dass die Kölner auf einmal da das Heft des Handelns in die Hand genommen haben, sich ja auch wirklich dann den Ausgleich erspielt haben auf ja altbewährte Art und Weise, wie man es die ganze Saison schon sieht, über Außen mit Flanken. Und es war für mich schon sehr überraschend, wie die Kölner dann letztendlich auch die Dortmunder vor allem in der ersten Halbzeit richtig im Griff hatten, nach der Führung.
Diese Galligkeit der Kölner, die hat man, glaube ich, von der ersten Minute an wieder gesehen, so wie wir sie auch die ganze Saison schon kennen. Und die Dortmunder hatten ja jetzt, was Chancen angeht, jetzt auch nicht jetzt in Hülle und Fülle Chancen. Also in Erling Haaland hatte, glaube ich, zwei Abschlüsse, wo er einmal wirklich in der zweiten Halbzeit an Schwäbe scheitert, wo er den wirklich stark hält. Aber alles in allem habe ich Erling Haaland jetzt in dem Spiel nicht wirklich großartig wahrgenommen. Ne? Also den haben sie ja schon ganz gut isolieren können. Und gerade dieses schnelle offensive Spiel über die Außen und immer wieder Andersen und Modest vorne zu suchen, war ja dann auch der 1:1 Ausgleichstreffer durch Andersen, war schon das 14. Tor per Kopf, 15. insgesamt nach Flanken, wusste man eigentlich auch vorher. Aber die BVB-Mannschaft, ich will jetzt hier keinen Dortmunder jetzt komplett alles schlecht reden, ich meine, sind ja immer noch Tabellenzweiter, aber auch unter der Woche in Mainz, das war ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Man muss das ja auch alles immer im Verhältnis sehen. Wir reden von Borussia Dortmund und reden jetzt hier von Köln und Mainz 05, ne? Wo teilweise dann die kleineren Mannschaften da für ihre Verhältnisse teilweise ein deutlich besseres Spiel machen. Und ja, dann wird sich das immer schön geredet. Die Dortmunder sprachen dann bei dem Mainz-Sieg auch schon wieder von dem Sieg der Moral und bis zum Ende dran geglaubt. Das war ein richtig schlechter Auftritt. Die Mainzer hatten nämlich auch einige gute Chancen vorne zu treffen. Und jetzt hier die Kölner in der zweiten Halbzeit haben vielleicht nicht mehr viel nach vorne zustande gebracht, aber der BVB hat vielleicht mehr Ballbesitz gehabt und auch Ball besser laufen lassen, aber großartig Chancen kreiert haben sie meiner Meinung nach jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob ich da ein anderes Spiel gesehen habe oder ob ich mir da vielleicht, jetzt mal ganz
vielleicht
ehrlich.
Vielleicht war es also, gar nicht Erling Haaland, sondern Marius Wolf.
Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, wo das 1:0 gefallen ist, habe ich gedacht, hat der Haaland wieder stark gemacht und auf einmal wurde Wolf eingeblendet. Also die Ballannahme und der Abschluss, wie er ihn dann reingedreht hat, hat er schon stark gemacht. Muss man ja wirklich auch sagen. Ist wahrscheinlich jetzt schon so das erste Bewerbungsvideo schreiben für den neuen Verein. Nein, aber ich meine, über den BVB reden wir schon seit Wochen. Da muss ein riesengroßer Umbruch her.
Eine Sache, die man halt über den BVB sagt, also oder sagen muss, glaube ich, wenn ich jetzt BVB-Fan wäre, dann hätte ich mich erstmals am Sonntag natürlich über das Spiel geärgert, weil einfach in der aktuellen Situation, du bist nah dran an den Bayern, Du hättest letztendlich auf 4 Punkte dranbleiben können. Jeder weiß letztendlich, was das eigentlich auch für eine Chance ist. Vor allem, wenn du noch 7 Spieltage vor der Brust hast. Du hast noch das direkte Duell gegen die Bayern. Ein Auswärtsspiel in Köln, da musst du normalerweise 3 Punkte holen. Was mich jetzt einfach nur massiv stört am BVB, ist nicht mal das Ergebnis, dass das am Sonntag nicht passt, sondern es sind die Äußerungen, die man dann vor allem auch von den Verantwortlichen im Laufe der Woche liest, wo man dann in Form von Sebastian Kehl letztendlich auch den Meisterschaftskampf aufgibt. Und warum auch immer, vielleicht kann mir das einer von euch beiden erklären, am 27. Spieltag letztendlich ein Saisonziel sozusagen revidiert oder ausgibt, dass der zweite Tabellenplatz das Saisonziel ist. Das ist doch ja Selbstmord ein Stück weit. Du nimmst doch oder du gibst der Mannschaft für die nächsten Wochen jegliches Alibi für eventuelle Nichtleistungen, wie auch immer. Und für mich gibt es jetzt im Moment eigentlich auch noch gar keinen Grund, die Meisterschaft abzuschreiben, weil du hast 6 Punkte Rückstand, es sind noch 7 Spiele, du hast noch ein direktes Duell. Und für mich, das kann einfach nicht wahr sein. Und da war ich schon sehr verwundert drüber.
Das ist ja so eine Sache beim BVB. Und das Schlimme ist einfach, selbst wenn sie jetzt am kommenden Wochen, in 2 Wochen gegen RB Leipzig verlieren, haben sie immer noch genug Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das würde es in anderen Ligen oder anderen Teams würde es das nicht geben, wenn da 6, 7 Punkte Rückstand sind. Und wir reden jetzt hier noch von 7 Spielen, die gespielt werden müssen. Da rede ich mich doch nicht noch kleiner, als ich schon bin. Und da glaube ich doch dran und warte da wirklich im Windschatten drauf und bin dann zur Stelle, wenn die Konkurrenz Ausrutscher macht. Aber das ist ja nicht das erste Mal dieses Jahr, dass sie dann die Chancen nicht nutzen. Ne? Und da muss ich mir dann aber doch die Frage stellen, ob das in der Mannschaft vom Willen her einfach nicht gewollt ist oder ob man da nicht 100%ig dran glaubt oder es einfach nicht möglich ist. Ob da die Qualität vielleicht dann doch nicht da ist.
Aber ja, so wie du das jetzt sagst, eigentlich auch ein ziemlich interessanter Spieltag, vor allem dann nächste Woche sein, je nachdem wie die Ergebnisse ausgehen. Entweder hast du wieder den direkten Meisterschaftskampf, wenn die Dortmunder ihr Heimspiel gewinnen und die Bayern in Freiburg stolpern, was ja auch die letzten Jahre in Freiburg immer mal wieder der Fall gewesen ist. Gleichzeitig kannst du natürlich auch sagen, wenn du das Topspiel als Borussia Dortmund gegen Leipzig verlierst und die Bayern punkten dreifach, ja, dann ist der Zug wirklich abgefahren. Ja. Also ist ein ziemlich interessanter Spieltag, glaube ich.
Ja, und noch was, der BVB sagt dann, ja, uns hier Marco Reus verletzt und hier und da. Ja, ist richtig, aber es ist immer noch Borussia Dortmund und man hat ja so eine gute Mannschaft. Und dann muss man mal im Verhältnis den ersten FC Köln sehen, wo dann Startelf-Spieler wie Jonas Hector, dann Sören hier, Skiri unter anderem und auch eine Florian Kainz ja alle gar nicht gespielt haben, da muss man ja quasi den Punktgewinn vom FC noch höher eigentlich anrechnen, ne?
Ja, absolut, klar. Aber ich glaube, dass die Verantwortlichen da vielleicht auch ein bisschen Angst vor Kritik haben, die dann kommen könnte, wenn man jetzt sagt, ja, wir greifen jetzt Platz 1 an und dann gewinnst du nach der Länderspielpause eben nicht gegen Leipzig. Dass man da wieder Angst hat vor dieser Kritik. Und du hast es, Tobi, du hast es ja auch richtig gesagt, die Interviews nach dem Spiel gegen Mainz wieder hier mit Punktmoral für die Moral. Das sind alles diese Aussagen, kennt man vom BVB die letzten Jahre. Und ich glaube, die Schärfe einfach, das wirklich zu wollen, Meister zu werden, das spürst du nicht. Und dafür vielleicht hast du die Spielertypen auch nicht, aber ich glaube, dass diese richtige Einstellung, die Meisterschaft jetzt nochmal alles dafür zu geben, dass die nicht vorhanden ist und dass du dann, da hat Fabi gesagt, das Wort Alibi, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube schon, dass die gerade auch Sebastian Kehl, der jetzt in die neue Rolle ein bisschen reinwächst, auch ein bisschen Angst hat, dass da wieder Unruhe aufkommt, der Trainer angezählt wird und so nimmst du natürlich ein bisschen die Schärfe raus und sagst, ja, Erster wären wir vielleicht nicht mehr. Aber gut, dann spielst du halt jetzt auch um nichts mehr, weil Platz 2 wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Von daher gehe ich da schon mit und sage, dass das höchstwahrscheinlich auch an der Einstellung liegt, dass man da jetzt nicht mehr so wirklich Platz 1 angreift.
Hat denn Dortmund in euren Augen den Schritt nach vorne gemacht unter Marco Rose, den man sich erwünscht hat?
0,0.
Nein. Aber ich glaube, es ging vielleicht auch gar nicht, weil dieses große Haaland-Thema immer über dieser Mannschaft geschwebt ist, weil es war ja schon davor da, es ist die letzte Saison, danach wird eh alles auseinanderbrechen und spielerisch, finde ich persönlich, hat sich die Mannschaft auch nicht weiterentwickelt. Wenn du, ich weiß nicht, ob es gegen Mainz war oder die Woche davor, wenn du da die Aufstellung dir angeguckt hast, wer da so reingerutscht ist aufgrund von Corona und so, das ist ja auch keine Mannschaft, die in der Breite wirklich die Qualität hat, einfach Meister zu werden. Das ist ja dann eher eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft. Und ich glaube, dass du im Sommer irgendwie schon versuchen musst, mit dem Geld, was du vielleicht dann auch für Haaland bekommst, auch in der Breite den Kader zu verstärken. Aber spielerisch glaube ich, dass sich der BVB überhaupt nicht weiterentwickelt hat.
Also der Transfersommer, also es wird, glaube ich, keine Bundesliga-Mannschaft geben, wo es diesen Sommer so wichtig sein wird, dass alle Transfers wirklich ein absoluter Volltreffer werden. Heute ist, glaube ich, bekannt geworden, dass Manuel Akanji beim BVB auch nicht verlängern wird. Hat das Vertragsangebot, glaube ich, abgelehnt. Ist auch nochmal nachgebessert worden. Ich glaube, jetzt 8 bis 10 Millionen waren da im Gespräch. Der drängt wohl auf einen Wechsel nach England. Menu ist da im Gespräch. So, dann hast du hinten, musst du definitiv was in der Abwehr tun. Ein Erling Haaland wird wechseln. Da brauchen wir, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Find da mal einigermaßen adäquaten Ersatz, der da jetzt reinpasst. Und ein Thorgan Hazard steht auf der Streichliste. Der ist ganz komisch heute irgendwo in Spanien, Atletico wurde da aufgerufen, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber der BVB muss einiges an neuen Spielern holen. Ganz frisches Blut, die da mal wieder richtig brennen. Viele Spieler da beim BVB haben sich ja wirklich so ein richtig schönes Nest da gebaut und fühlen sich auch richtig wohl. Verdient man ja ganz gutes Geld beim BVB. Und ja, Fabi, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber da sind einige Streichkandidaten, oder?
Ja, hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal, dass mit Sicherheit der ein oder andere vom Potenzial oder von der Qualität her ja eigentlich auch in dem Kader nichts zu suchen hat. Ich glaube, trotz alledem, es ist dann auch nicht immer so einfach, wie wir von außen das manchmal sehen. Ich glaube, die größte Baustelle ist einfach auch, die du dann letztendlich vorne drin hast. Und die ist gar nicht so einfach zu lösen, weil auf der einen Seite, klar, du hast jetzt einen absoluten Superstar da vorne drin, der beherrscht letztendlich die Schlagzeilen, steht permanent im Spotlight. Vielleicht ist es aber auch manchmal für eine Mannschaft besser, jemanden zu haben, der eben nicht so polarisiert, sondern sich dann einfach auch mehr in die Mannschaft einfügt. Es wird verdammt schwer im Sommer, letztendlich den Kader aufzurüsten. Und trotz alledem bin ich mal sehr gespannt, weil wir brauchen definitiv auch einen starken BVB, vor allem international.
Gut, das wäre der Bundesligaspieltag gewesen. Und dann können wir ja noch 5 Minütchen noch kurz mal ein Wort verlieren über den Samstagabend.
Sonntag.
Sonntag, Klassiko. Wir haben letzte Woche noch positiv über Real gesprochen, aber was dann am Sonntagabend da in Bernabeu stattgefunden hat, Fabi Sören, ja, ist schwer in Worte zu fassen, gerade als Madrid-Fan. Also, was Barca da gespielt hat, das sah schon wieder nach Barca-Fußball aus.
Ja, ich weiß nicht, ob ich Fabi den Vortritt lassen soll. Er ist ja großer Fan vor allen Dingen der finanziellen Politik von Barca. Aber vielleicht, zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, dass Real mit dem Ergebnis noch relativ gut bedient war. Ich glaube, Aubameyang hätte ja, glaube ich, noch mehr Tore schießen können. Also deshalb geht das 4-0, glaube ich, schon sehr in Ordnung. Du hast gesagt, es sieht nach Barca-Fußball aus, das stimmt schon, wobei ich mit dieser Barca-Mannschaft im Moment noch nicht so wirklich viel anfangen kann, zumal da ja auch so 2 Spieler dabei sind, die jetzt nicht so sonderlich sympathisch sind mit Aubameyang und Dembele. Das war schon in dem Spiel sehr, sehr gut. Aber wenn ich dann zurückdenke an den internationalen Auftritt gegen Galatasaray, das war ja dann auch eher nicht so eindrucksvoll, aber klar, Klassiko gewonnen, das gibt Mut für die nächsten Aufgaben, aber ich glaube, dass Real ist ja souveräner Tabellenführer, also von daher, davon werden sie sich jetzt auch nicht aus der Bahn werfen lassen.
Mhm. Aber Fabi, Problem bei Real, Benzema fällt aus, ist vorne sturmtechnisch dann auch ein laues Lüftchen nur noch, ne? Zusätzlich noch vercoacht Ancelotti ein bisschen.
Ja, ich.
Mittelfeld keinen Zugriff gehabt?
Na, ich glaube halt, Real ist nach wie vor eine absolute Top-Mannschaft in Europa. Real ist aber auch eine Mannschaft, die ja in bestimmten Situationen auch anfällig ist. Das kann man, glaube ich, denke ich auch so sagen. Was da am Sonntagabend passiert ist, ja, würde ich sagen, aus Realsicht ist schon sehr schmerzhaft, weil es geht natürlich gegen Barcelona. Du hattest auch vor allem, glaube ich, die letzten Monate immer ein Gefühl, dass der ewige Konkurrent mittlerweile meilenweit hinter dir ist, aufgrund finanzieller Sorgen. Und du hast dann ein Heimspiel nach dem Triumph in der Champions League und hättest sozusagen dich in die Länderspielpause als die absolut unangefochtene Nummer 1 verabschieden können. Und dann erlebst du einen rabenschwarzen Abend, wo man definitiv festhalten muss, dass Real mit dem 0-4 oder mit dem 4-0 noch sehr, sehr gut bedient war. Wenn dann eine 6 oder eine 7 steht, dann hätte ich mich ehrlicherweise nach dem Spielverlauf nicht gewundert. Was mich allerdings tatsächlich schon ein Stück weit fassungslos macht, ist, wie Barcelona sich in der Winterpause oder speziell aufgrund der Gegebenheiten vor allem finanziell so eine Mannschaft zusammenbauen kann. Und das hört ja im Sommer auch gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, wie viel mittlerweile letztendlich verpflichtet worden ist, auch wenn es ablösefreie Spieler sind, die kosten auch Geld. Jeder weiß, wie das Fußballgeschäft mittlerweile funktioniert. Ein ablösefreier Spieler, der bekommt ein Handgeld, ein dickes Handgeld. Ist für mich eine Sache, bin ich kein Freund von, und deswegen fällt es mir auch schwer, da im Moment Beifall zu klatschen für durchaus ansprechende Leistungen.
Da werden ja dieses Jahr einige Spieler ablösefrei auf den Markt kommen. Ja, ich glaube, alles in allem, Xavi hat da die letzten Wochen auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit mit dem Kader, den er da hatte, plus die ein, zwei Verpflichtungen, die ja dann kamen, auf jeden Fall schon wieder richtig gut Hand angelegt. Und ich denke mal, die nächsten Wochen wird sich Barca da auch weiter nach oben ranspielen. Sevilla ist dann noch auf Platz 2, aber ja, Champions League-Platz wird für Barca am Ende der Saison mit Sicherheit rausspringen. Und mal gucken, wie weit es dann in der Europa League noch für Barca geht. Ablösefreie Spieler, Fabi, und wo es auch momentan so ziemlich knirscht und mehr oder weniger die Mannschaft eigentlich so am Boden liegt und komplett auseinanderbricht, auch noch eine Lieblingsmannschaft von dir, PSG. Hätte ich einen Spieler für dich eventuell, rechte Abwehrseite, den du wahrscheinlich noch mit der Schubkarre aus Paris holen würdest?
Absolut. Also ich würde, wenn es eine Möglichkeit gibt, Hakimi zu verpflichten, der wäre das perfekte Pendant zu Davis auf der linken Seite. Dann geht die Post ab, da fangen zum Träumen an. Das wäre sozusagen der Königstransfer schlechthin. Aber ich bezweifle, dass das realisierbar wäre.
Also ist das finanzielle Problem wahrscheinlich, ne? Also so ein PSG wird ja, so wie man liest und hört, am Ende der Saison wohl so ziemlich auseinanderbrechen. Da ist Kabine getrennt in Südamerikaner und Franzosen. Hakimi habe ich heute gelesen. Wenn Mbappé wechselt, weiß er gar nicht mehr, mit wem er sprechen soll. Die Südamerikaner sprechen wohl gar nicht mit ihm. Ja, Projekt gescheitert.
Ja, also in den Sand gesetzt, in den Wüstensand gesetzt, kann man ja da, glaube ich, passenderweise sagen. Es ist wirklich Wahnsinn, was da für eine Kohle verbrannt wird, auch wenn ich da lese, Neymar kommt jeden Morgen angetrunken zum Training. Das sind ja Wahnsinnsgeschichten, und da wird auch irgendwas dran sein, gehe ich mal von aus. Aber das unterstreicht auch nochmal, glaube ich, dass du mit Geld zwar einiges richtig machen kannst, aber eben nicht alles. Und wenn du keinen Plan dahinter hast, sondern eben nur die großen Namen verpflichtest, dann scheitert es. Und man gönnt PSG jeden Misserfolg, ja, auch wenn es natürlich für die Fans schade ist, weil ich glaube, fast alle Fans waren vor den Scheichs da und werden auch nach den Scheichs da sein. Es ist dann eben auch traurig zu sehen, wie die Entwicklung ist bei seinem Club dann eben. Aber das ist, wenn man das rein als neutraler Beobachter betrachtet, das ist einfach nur pervers, was da in den letzten Jahren abging. Und von daher hofft man das auch ein bisschen, dass dieses Projekt scheitert, wobei natürlich die Spieler, die kommen dann eben überall unter, wenn ich dann sehe oder lese Mbappé, was der verdienen wird in Madrid, wenn es soweit kommt, und irgendeiner wird auch noch Neymar unter Vertrag nehmen. Also das ist Fußball, wie er nicht sein sollte, und deshalb ist es auch gut, wenn das jetzt irgendwann mal das ganze Geschichte ist.
Letzte Frage an euch beide. Fabi, wie sieht's aus? Comeback, könntest du dir nochmal vorstellen? Messi nach Barca zurück?
Das passt nicht. Das passt.
Meinst du nicht mehr?
Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, weil im Moment aus irgendwelchen Gründen und irgendwie mit irgendwelchen Mitteln wird ja da versucht, etwas Neues aufzubauen und jetzt wieder Messi zu installieren. Weil du musst dich jetzt schon auch mittel- bis langfristig ausrichten, und ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht der richtige, um ihn wieder zurückzuholen.
Dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Kevin Volland hatte ja am Wochenende auch schon sein Erfolgserlebnis gegen PSG. Und dann können wir uns jetzt noch den Quali-Spielen widmen heute Abend.
Und wie immer eine Sache vergessen, Tobi.
Nein. Ich wollte, dass du mir wieder ins Wort fällst und noch dazwischen funkst. Was möchtest du mir sagen?
Den Gewinner des Spieltags haben wir vergessen.
Sören, möchtest du mal anfangen?
Ja, ich nehme Thiago Thomas. Ich glaube, er hat sich sehr, sehr gut entwickelt jetzt beim VfB und hat jetzt auch, er trifft das Tor jetzt endlich, war ja so ein bisschen auch als Chancentod immer verschrieben worden, auch in seiner Zeit in Portugal. Für mich der Gewinner des Spieltags, wie ja der gesamte VfB Stuttgart eigentlich.
Fabi, bei dir
ja,
heute?
Ich kann ja heute nur mit dem VfB mitgehen, ganz klar.
Dass es so weit noch kommt, ich schließe mich euch an, dann sind wir zu dritt und gleichzeitig nehmen wir noch die kompletten Fans der Bundesliga-Vereine mit bei, wo fast überall volles Haus war, und ich glaube, wir sind alle froh, dass die Fans zurück in den Stadien sind. Die eine oder andere Mannschaft hat es am Wochenende schon ordentlich geholfen und gepusht, und auf volle Stadien in den nächsten Wochenenden, und ein ruhiges, entspanntes Wochenende wünsche ich euch dann noch. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Mit dem 28. Spieltag dann und dann noch einen angenehmen Restfreitag dann morgen und ein schönes Wochenende.
Euch auch, danke.
Tschüss. Servus.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.